Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Geldwolke. Die deutschen Sparkassen wollen mit Google in die Cloud. Hybridlösung. Nicht alle Cloud-Anwendungen sind den Finanzinstituten erlaubt. Zitronenshow. Der Big Brother Award zeichnet die größten Datenkraken aus. Datenschleuder. Autofahrer stehen Connected-Car-Diensten skeptisch gegenüber. Und das digitale Logbuch. Wodka.
Wir würden uns versündigen, wenn wir uns mit diesen Technologien nicht beschäftigen wollen.
Ja, so begründet Detlef Klage von der Finanzinformatik GmbH, dem IT-Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe, die Cloud-Strategie der Sparkassen. Bankdaten in der Cloud, das ist ein ziemlich heikles Kapitel. Und nicht nur die Sparkassen setzen auf große Internetkonzerne als Cloud-Dienstleister, sondern auch andere Banken. Die Deutsche Bank etwa will sogar langfristig gemeinsame Finanzdienstleistungen mit Google zusammen entwickeln. Liefert sich die deutsche Finanzindustrie den Internetkonzernen aus, Peter Welchering?
Also als ich die Frage einigen Vorständen aus der Finanzindustrie gestellt habe, da haben die das natürlich alle verneint. Sie würden da sehr risikobewusst vorgehen, hieß es da, unisono. Spezielle Dienstleistungen der Cloud, die brauche man einfach und dann komme es eben darauf an, wie die gestaltet werden. Geht man runter auf die operative Ebene, also befragt die Leute, die die Informationstechnik in den Unternehmen der Finanzindustrie betreiben, dann sieht das etwas anders aus. Die haben große Sorgen, dass maßgebliche Teile der IT-Systeme, die die Unternehmen der Finanzindustrie jetzt eben noch selber betreiben, ausgelagert werden in die Cloud von Cloud-Dienstleistern, also betrieben werden. Und bei den IT-Mitarbeitern der Deutschen Bank, da ist die Furcht sehr groß, dass ihre Expertise für die mit Google gemeinsam angedachten Finanzdienstleistungen eben nicht mehr gebraucht wird. Google und Co. können ihre Dienstleistung zudem zu einem enorm günstigen Preis anbieten, mit dem ein Rechenzentrum am Standort Deutschland überhaupt nicht konkurrieren kann. Und das hat übrigens nicht nur mit dem Strompreis zu tun. Kritiker dieser Cloud-Strategien der Finanzindustrie, die sprechen dann unter der Hand auch davon, dass die großen Internetkonzerne hier als Cloud-Dienstleister mit ruinös niedrigen Preisen auftreten, weil sie an den Finanzdaten aus Deutschland interessiert sind. Und das zeigt nochmal, dass Cloud-Strategien der Finanzindustrie wirklich eine ganz vertrackte Angelegenheit sind.
Deshalb ist derzeit wohl auch die Aufregung so groß, als zunächst nur gerüchteweise bekannt wurde, dass auch die Sparkassen ausgerechnet Google als Cloud-Dienstleister beauftragen wollen. Wir haben darüber mit Vertretern der IT-Dienstleistungstöchter der Sparkassen gesprochen.
Wir beauftragen Google und wir werden Funktionalitäten nach vorne raus nur aus der Cloud bekommen. Das heißt, wir haben Funktionalitäten im Bereich Data Analytics, die wir nur in der Cloud bekommen. Also gehen wir her und ist für uns dieses hybride Modell entsprechend wichtig, dass wir sagen, wir müssen für neue Funktionen, die es nur im Internet, sage ich jetzt mal so, oder in der Public Cloud entsprechend gibt, müssen wir eine Brücke schaffen, ohne unsere Datenhoheit hier entsprechend zu verlieren.
So erläutert Detlef Klage von der Finanzinformatik GmbH, dem IT-Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe, was die meist öffentlichen Geldhäuser hier mit Google vorhaben. Dabei betonen die Verantwortlichen, dass die Sparkassen lediglich Dienste aus der Cloud nutzen wollen. Es sei überhaupt nicht geplant, Kundendaten in die Cloud zu schicken, argumentiert Dr. Jochen Möller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanzinformatik Technologie Service.
Also es ist ja nicht so, dass beabsichtigt ist, dass man Google einen großen Topf an Kundendaten oder Bankdaten zur Verfügung stellt, damit die eigene Analysen machen können. Sondern man nutzt die Tools, die in der Public Cloud bereitgestellt werden, um mit diesen Tools eigene Daten in sehr beschränktem Umfang dann in diese Analyse reingegeben werden, wo Analyseergebnisse kommen, wo man mit Pseudonymisierung arbeiten kann, bestimmte Auswertungen durchzuführen.
Spracherkennung wird da immer wieder als Beispiel angeführt. Die Rechenzentren der Sparkassen könnten etwa mit den ausgesprochen leistungsfähigen Mustererkennungsalgorithmen, die die Cloud-Dienstleister im Angebot hätten, gar nicht konkurrieren, meint Detlef Klage.
Wenn Sie Spracherkennung, die Erkennung von Texten etc. angehen, wenn Millionen Menschen jeden Abend mit Alexa trainieren und die dann auch Badisch oder Hochdeutsch, meine Frau kommt aus Baden, deswegen darf ich das sagen, Badisch lernt, dann schaffen wir es nicht, das lokal vor Ort anzutrainieren. Da müssen wir diese Technologien, diese Fähigkeiten, die müssen wir uns dazu holen.
Allerdings werden dabei eben immer noch Daten an die Server des Cloud-Dienstleisters geschickt. Und die stehen oftmals in den USA. Genau das aber ist seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes problematisch. Denn das Privacy Shield Vertragswerk für den transatlantischen Datenaustausch wurde vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt. Nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, ist es jetzt ausgesprochen schwierig, zum Beispiel im weitesten Sinne personenbezogene Daten für die Sprachverarbeitung auf einen Google-Server in die USA zu schicken. Jochen Möller findet, das sei eine schwierige Situation.
Die DSGVO-Verträglichkeit ist eine Grundbedingung für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Sobald wir über personenbezogene Daten sprechen, müssen wir diese Regelung beachten. Die jüngste Rechtsprechung dort hat die Lage, und das muss man so sagen, natürlich nicht vereinfacht. Also wir haben hier erheblichen Regelungsbedarf, aber einen Regelungsbedarf vor allem auch auf gesetzgeberischer Ebene.
Auch die gerade herrschende Unsicherheit in solchen Rechtsfragen wird dazu beitragen, dass der Weg in die Cloud für Banken und Sparkassen nicht ganz einfach sein wird. Statt einer reinen Cloud-Strategie empfehlen Wirtschaftsinformatiker hybride Lösungen. Die Kundendaten und andere personenbezogene Daten würden in den bankeigenen Rechenzentren verbleiben. Und Cloud-Services, die eben keine personenbezogenen Daten verarbeiten, die würden zugekauft werden.
Ja, personenbezogene Daten selbst verarbeiten, Cloud-Services zukaufen, solche hybriden Modelle, auch die werden sehr kritisch diskutiert. Was wird denn gegen einen solchen Hybridansatz im Kontext mit den Sparkassen eingewendet, Peter?
Da gibt es Kritik und Einwendung von zwei Seiten. Zum einen von den Cloud-Enthusiasten, die würden am liebsten ganz schnell erreichen, dass Bankgeschäfte via Sprache per Alexa ausgeführt werden können. Das würden auch Amazon, Google und andere natürlich befürworten, denn so kommen sie an Datenbestände, die ihnen bisher verschlossen waren. Und dann auf der anderen Seite die Kritiker der Internetkonzerne, und die sagen deshalb auch in Richtung der Banken, seid vorsichtig mit dem, was ihr Google, Amazon und Co. da an Daten gibt. Am besten gar nichts, gar keine Daten an GAFAM, also die großen Internetkonzerne.
Und wie sieht es dann mit den Trainingsdaten und Verifikationsdaten aus, die zum Beispiel für Spracherkennung benötigt werden? Die werden ja in solch einem Fall auch auf die Google-Server in den USA geschickt.
Ja, und damit ist eine spannende Diskussion eröffnet. Was für Daten sind das genau und ab wann sind die Personen bezogen? Denn wenn ein Sprachmuster einer bestimmten Person, also zum Beispiel von mir, Peter Welchring, zugeordnet werden kann, dann ist es personenbezogen, sagt auch die DSGVO. Und dann greift die Europäische Datenschutzgrundverordnung natürlich insgesamt. Also da werden sich Banken, Sparkassen und als Auftragnehmer Google noch viel genauer erklären müssen, welche Daten denn da im Detail wie verarbeitet werden.
Der Europäische Gerichtshof hat ja das Datenschutzabkommen Privacy Shield zwischen Europa und den USA im Juli für ungültig erklärt. Wie reagieren da die Finanzfirmen drauf?
Ja, sehr ausweichend zunächst. Bei in der ersten Phase, da hat die Finanzindustrie noch gehofft, dass sich das alles noch mit Standarddatenschutzklauseln irgendwie regeln lässt. Mit solchen Standardverträgen, da werden ja Schutzgarantien für die in die USA transferierten Daten von EU-Bürgern festgelegt. Und solche Standardvertragsklauseln hat ja das oberste Europäische Gericht für zulässig erklärt. Aber, dass die nicht reichen, um die umfangreichen Datenlieferungen der Banken und Sparkassen an die Cloud-Dienstleister rechtlich abzusichern, das ist eben inzwischen auch von der Finanzbranche erkannt worden. Und deshalb sind in Brüssel gerade massiv die Lobbyisten der Finanzindustrie unterwegs, aber auch die der großen Internetkonzerne, um eben ein Datenschutzabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union zu beeinflussen, das mit möglichst wenig Restriktionen möglichst viel an Datentransfer von Europa in die USA erlaubt. Und in einigen Denkschriften, da finden sich sogar Regelungsvorschläge, die sogar die Europäische Datenschutzgrundverordnung aufweichen würden. Der Druck, den die Finanzindustrie hier jedenfalls auf die Politik ausübt, der ist enorm.
Immer wieder ist ja in diesem Zusammenhang auch von regelrechten Kampfpreisen die Rede, mit denen Cloud-Dienstleister wie Amazon, Google, Microsoft hier an den Markt gehen. Was sind die Motive für diese Kampfpreise?
Also die US-Cloud-Anbieter, die sind an zwei Dingen interessiert. Erstens an möglichst vielen Finanzdaten. Und das ist in ihren Augen gar nicht mal schlimm, wenn die Europäer mal wieder mit ihrem Datenschutz kommen und Kundendaten etwa pseudonymisieren. Das kann man leicht zurückrechnen. Die Kundendaten, die dürfen für Google und Co. übrigens auch gern anonymisiert sein. Mit marktüblichen Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind auch die für Prognosezwecke und Mustererkennung, sind die wirklich hinreichend rückrechenbar. Und selbst anonymisierte Kundendaten runden ja als Finanzdaten, auch wenn die anonym sind, das Portfolio der Datenhändler immer noch hervorragend ab. Also Risikoanalysen, Scorings, zu erwartende Marktverläufe, das alles lässt sich aus diesen Datenbeständen hervorragend berechnen. Und in Verbindung mit den Datenbasen, die Amazon, Google, Microsoft ja schon haben, lassen sich da fantastische Prognosemodelle bauen. Das war das eine Motiv. Und das andere ist, für die großen Internetkonzerne, da ist eben der Finanzbereich als Geschäftsfeld, als Betätigungsfeld insgesamt hochinteressant.
Cloud-Services für die Finanzindustrie, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Seit 20 Jahren verleiht der inzwischen fast 3000 Mitglieder zählende Bielefelder Datenschutzverein Digital Courage den Big Brother Award. Die Jubiläumsveranstaltung fand zwar im sonst vollen Saal statt, doch diesmal wegen der Corona-Schutzmaßnahmen vor nur etwa 50 Gästen. Und das Hauptpublikum der Verleihung der silbernen Datenschutzzitrone, dem Negativpreis, den niemand haben möchte, es saß diesmal weltweit verteilt vor den Bildschirmen. Auch mein Kollege Wolfgang Nölke war virtuell dabei und ihn interessierte zunächst einmal die Frage, ob denn eine der GewinnerInnen diesmal zur Abholung der peinlichen Auszeichnung überhaupt bereit war.
Obwohl dies schon einige Male geschehen ist und obwohl sich in den letzten 20 Jahren zwei Preisträger nachträglich sogar ausdrücklich für den Negativpreis bedankten und ihn als positiven Anreiz auffassten, Datenschutzmängel zu beheben, diesmal hat niemand den Big Brother abgeholt. Zum Beispiel die Firma Tesla, deren Autos nicht nur während der Fahrt das gesamte Umfeld mit Sensoren und Kameras überwachen, sondern auch, wenn das Auto geparkt ist. Viel Spaß im Autokino, denn vor Kameraüberwachung seien selbst die Insassen nicht geschützt, ebenso wenig wie vor der Verarbeitung aller Daten für beliebige Zwecke. Laudator Dr. Thilo Weichert von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz.
Für uns ist offensichtlich, dass die Tesla-Autos schlicht und einfach unzulässig sind. Wer einen Tesla kauft, müsste zunächst viele Dienste deaktivieren, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Ohne Datenschutzbelehrung dürfte er niemanden ans Steuer lassen und niemanden mitfahren lassen. Tesla ist damit ein Fall für die zweifellos total überforderten Datenschutzaufsichtsbehörden.
Die seien auch überfordert mit dem Innenministerium des Landes Brandenburg, das trotz Verbots des Bundesverfassungsgerichts automatisch Kennzeichen dauerhaft speichern lasse und Bewegungsprofile aller vorbeifahrenden Autos erstelle. Freiheit der Landstraße, AD. Aus der Traum auch für Schülerinnen und Schüler, sollten die sich einst die Entwicklung der Firma BrainCo auf die Köpfe setzen müssen. Stirnbänder mit EEG-Sensoren, die rote LEDs blinken lassen, sollte jemand im Unterricht träumen. Die Daten würden zum Lehrerrechner gefunkt und zu den Firmensitzen in USA und China. Technisch sei dieses System unzuverlässig, so Rena Tangens, Gründungsmitglied von Digital Courage.
Was aber ganz bestimmt funktioniert, das ist die Konditionierung der Schülerinnen und Schüler. Ich muss ganz konzentriert sein, ich muss aufpassen, denn sonst werde ich ertappt, denn es wird alles abgespeichert. Meine Damen und Herren, das ist nicht Lernen, das ist Dressur, das ist digitale Gewalt.
Ergänzend arbeitet der Co-Preisträger, eine Forschergruppe des Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen, an einem sogenannten Eye-Tracker, der an den Augen der Schüler deren Leseverhalten bewerte und sanktioniere.
Liebe Forscher vom Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen, glauben Sie ernsthaft, dass Sie so Schülerinnen und Schüler zu Freiheit und Verantwortung erziehen? Das ist Gängelei. Das ist Bevormundung und das ist Kleinhalten in der Mittelmäßigkeit.
Für ihren Plan, Klassenräume mit Produkten der Firma Microsoft auszustatten und freie bewährte Lernsoftware zu ignorieren, erhält die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann einen Big Brother und die Bundesregierung für die politische Mitverantwortung des laut Jury völkerrechtswidrigen US-amerikanischen Drohnenkriegs. Die deutsche Innenministerkonferenz ist preiswürdig wegen der geplanten Einführung der Personenkennziffer. Besonders dreist fand die Jury die systematische Ausforschung des Kundendienstpersonals bei der Modekette H&M. Dr. Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht.
In personenbezogenen Daten fanden sich beispielsweise Informationen zu Erkrankungen von Beschäftigten und deren Angehörigen, von der Blasenschwäche bis zur Krebserkrankung, einschließlich Details zu Krankheitsverläufen.
So bleibt das traurige Fazit, dass auch nach 20 Jahren Big Brother die sichersten Daten jene sind, die gar nicht erst erhoben werden.
Wolfgang Nölke über den Big Brother Award gestern Abend in Bielefeld vergeben. Wir haben es ja gehört, auch ein Autohersteller war unter den Preisträgern als Datenkrake, weil seine Fahrzeuge die zahlreichen Sensor- und Kameradaten nicht nur in Bewegung, sondern auch im dauerhaften Stillstand, also beim Parken, erheben und wohl auch weiterleiten. Sensor- und Kameradaten aus den Autos sind die Grundlage für sogenannte Connected Car Services, die nicht nur Autohersteller, sondern auch Versicherungen, Internetkonzerne und viele andere als Mehrwert für AutofahrerInnen verkaufen wollen. Doch was halten die überhaupt von diesen Connected Car Services? Ein Team der privaten Hochschule Göttingen hat dazu im Frühjahr 543 Personen befragt und die Antworten ausgewertet. Über die Ergebnisse sprach ich mit Professor Hans-Christian Rieckhoff. Meine erste Frage: Welche Dienste finden denn die AutofahrerInnen überhaupt interessant?
Das sind in erster Linie die Connected Car Services, die sehr nahe am Thema Autofahren liegen. Das sind die sogenannten Point of Interest Services, also die Tankstelle finden, möglicherweise noch mit dem Preis, den ich da für den Liter Sprit bezahlen muss. Das ist das Restaurant. Das sind auch Live Parking Services. Da ist es dann auch eine Frage der Aktualität. Kriege ich überhaupt die Information, ob es noch verfügbare Plätze gibt? Das sind auch Live-Traffic-Services. Das heißt also, wo gibt's den Stau? Wie schnell erfahre ich, dass etwas passiert ist? Mir ist es jetzt gerade vorgestern auf der A96 passiert. Da war ziemlich frisch ein Unfall passiert. Und ich bin nicht darüber informiert worden, dass auf der linken Spur einfach ein Fahrzeug steht mit der Geschwindigkeit 0. Das ist ja eine Information, die verfügbar ist, die aber nicht bis zu mir in meinem PKW vorgedrungen ist. Und das sind Live-Traffic-Services, die heute in Ansätzen schon bestehen, aber da ist noch sehr viel mehr möglich. Aber das sind Services, die Autofahrer heute auch schon ziemlich interessant finden. Da gehört auch dazu so ein Emergency Service oder ein Breakdown Services. Etwa wenn ich eine Panne habe, was ist dann die Diagnose und was ist da das Sinnvollste, wie ich da vorgehe. Aber wie gesagt, das sind Services, die sehr nah dran sind am Thema Autofahren und am Thema Navigieren.
Und welche finden die AutofahrerInnen eher uninteressant?
Das sind Dinge, die sich vielleicht manche Experten ausdenken. Das sind Messenger-Services. Will ich dann irgendwo die neuesten Nachrichten tatsächlich in meinem Navigationssystem oder im Automobil lesen? Das sind auch Smart-Home-Services. Will ich den Kühlschrank aus dem Auto heraus steuern oder die Heizung betätigen? Und das sind auch Dinge wie beispielsweise Werbung zu nahegelegenen Einzelhandelsunternehmen oder zu Restaurants. Das sind Dinge, die heute die Befragten als nicht wirklich relevant einschätzen. Der Hintergrund ist einfach der, dass das Smartphone für diese Anwendungen besser geeignet ist. Man muss sich überlegen, ob die Dinge wirklich über das Auto dann kommuniziert werden sollen, über das Fahrzeug, oder ob es nicht viel einfacher ist, da das Mobile Device für solche Funktionen zu nutzen.
Welche Erwartungen oder Befürchtungen verbinden denn die AutofahrerInnen damit?
Naja, es gibt die Erwartung, dass Dienste, die heute noch gar nicht so richtig verbreitet sind, weil es da noch technische Hemmnisse gibt, dass die viel stärker, viel schneller ausgebaut werden. Nehmen Sie dieses Stichwort, was ich schon erwähnt habe, Car-to-Car-Safety-Communication. Das ist heute einfach noch nicht verfügbar. Sie stellen fest, dass auf der Landstraße vor Ihnen vor 10 Minuten an der gleichen Stelle 3 Fahrzeuge wegen Glatteis in den Graben gerutscht sind. Das erreicht mich nicht. Das könnte mich aber erreichen, auch wenn da auf der Autobahn auf der linken Spur 3 Fahrzeuge stehen mit der Geschwindigkeit 0, sprich die stehen da. Das ist auch etwas, was die nächsten kommenden 50 oder 200 Fahrzeuge sehr interessiert. Diese Art von Car-to-Car-Safety-Communication, das ist etwas, wo ein hohes Interesse dran besteht, diese Information verfügbar zu machen. Und das geht nur über diese Vernetzung, die einfach da sehr viel Sicherheit erzeugen kann.
Auf der anderen Seite haben viele Menschen aber auch eben halt Befürchtungen, dass diese Datenvernetzung für sie selbst Unsicherheiten in sich birgt.
Ja, das stimmt. Deshalb haben wir auch die Frage gestellt, welchen Unternehmen vertrauen da die Befragten besonders? Und das gab so ein paar ganz spannende Ergebnisse. Ich habe mich selbst gefragt, vor ein paar Tagen hatte ich einen Leihwagen, der mir dann empfohlen hat, Sie haben den Eindruck gemacht, dass Sie müde sind, Sie sollten mal eine Pause machen. Und ich frage mich, an wen geht diese Information eigentlich, wenn sie jetzt in diesem Leihwagen gespeichert wird? Das Ergebnis unserer Studie hat gezeigt, dass das größte Vertrauen besteht in die deutschen Premium-Hersteller Mercedes und BMW, mit Abstand auch dann der VW-Konzern. Was für uns überraschend war, ist, dass Apple als Unternehmen genannt wurde, für das in das relativ gesehen doch ein hohes Vertrauen besteht, vor anderen Automobilherstellern. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Apple da ein geschlossenes System hat und nicht das Geschäftsmodell Daten zu verkaufen. Damit kann das möglicherweise zusammenhängen. Interessant ist auch der Blick auf die letzten Plätze in diesem Ranking des Vertrauens im Umgang mit den Daten. Google, Amazon und Facebook haben da die drei letzten Ränge belegt. Also da ein deutliches Votum, dass eigentlich in die Automobilhersteller ein größeres Vertrauen besteht als in die amerikanischen Konzerne.
Was halten AutofahrerInnen von Connected Car Services? Darüber sprach ich mit Hans-Christian Rieckhoff von der privaten Hochschule Göttingen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25.0.
Ich habe ein völlig bescheidenes Twitter-Konto mit nur ein paar Dutzend Followern, erziele null Aufmerksamkeit und brauche die Aufmerksamkeit auch nicht. Aber dem einsamen US-Präsidenten Donald J. Trump ist Twitter das einzige wirkliche Sprachrohr. Im aktuellen Wahlkampf breiten sich, wie im letzten Wahlkampf, auf Twitter und Facebook, Instagram und WhatsApp Bots aus, die mehrheitlich Trumps Konkurrenten schlecht machen. Bots sind kleine Computerprogramme, die so tun, als seien sie Menschen und die mit ihren zahlreichen Konten durchaus meinungsbildend wirken können. Die Tweets des US-Präsidenten sind selten korrekt, manchmal schreien sie zum Himmel. Ich gebe dann ab und zu meinen Senf dazu. Wenn er die Frauen zum wichtigsten Wählervolk erklärt, Great People, the Women, erinnere ich ihn auf Twitter an seine Pussy-Grabbing-Expertise. Er meinte ja im Wahlkampf, er könne jeder Frau zwischen die Beine fassen. Und wenn er androht, das Wahlsystem für den November eigens zu seinen Gunsten umzukrempeln, schreibe ich, dass solch ein Wahlbetrug in Europa mit 5 Jahren Gefängnis bestraft wird. So etwas liest Trump mit seinen Millionen Followern natürlich nicht. Einen meiner schönsten Trump-Tweets der letzten Woche likte niemand, retweetete ihn schon gleich gar nicht. Ich zitierte da aus dem besten amerikanischen Buch über Trump der letzten Zeit. »Ich bin mir sicher, dass Trump ins Gefängnis kommt, wenn er die Wahl verliert«, schrieb sein einst geliebter Anwalt Michael Cohen. Aus der Haft, denn er hatte für seinen Präsidenten in Sachen Russland Wahlhilfe gelogen, wurde von ihm fallen gelassen und gibt sich jetzt geläutert. Warum ich das erzähle? Weil mein völlig unbedeutendes Twitter-Dasein jetzt endlich eine Perle abwarf, die ich mir ausgedruckt und gerahmt an die Wand gehängt habe. Es ging um eines von Trumps größten Pleitegeschäften, nämlich in Atlantic City, bildreich beschrieben in Cohens neuem Buch. Als Antwort auf diesen kleinen Tweet kam von einer mir völlig unbekannten Person der großartige Satz, ich sei kein Mensch, sondern ein Twitter-Roboter, von Russland in die Welt hinausgeschickt. In der englischen Kürze ist dieser Satz wirklich toll. Go have another vodka, Bot.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Ursache des IT-Ausfalls an der Düsseldorfer Uniklinik vor einer Woche war ein Hackerangriff. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Das gab die Landesregierung am Donnerstag bekannt. Offenbar nutzten die Hacker eine Sicherheitslücke in einer Software der Firma Citrix aus und verschlüsselten 30 Server des Klinikums. Daten seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht gestohlen oder unwiederbringlich gelöscht worden. Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Pönsken sagte im Düsseldorfer Landtag, die Täter hätten nach einem Kontakt zur Polizei den Erpressungsversuch aufgegeben. Offenbar sei nicht das Krankenhaus Ziel des Cyberangriffs gewesen, sondern die Heinrich-Heine-Universität. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Computersabotage und führt auch ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Zur Begründung hieß es, eine lebensbedrohlich erkrankte Patientin, die nach Düsseldorf gebracht werden sollte, sei an ein weiter entferntes Krankenhaus in Wuppertal verwiesen worden. Deswegen habe sich die Behandlung um eine Stunde verzögert. Die Patientin sei kurze Zeit später gestorben.
Künstliche Intelligenz soll Teilnehmerzahlen schätzen.
Häufig gehen bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen die Angaben zur Zahl der Teilnehmenden auseinander. Abhilfe könnte ein Algorithmus schaffen, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt und diese Woche vorgestellt hat. Die künstliche Intelligenz analysiert demnach Fotos von Versammlungen und gibt in Echtzeit an, wie viele Menschen daran teilnehmen.
Die Deutsche Telekom will ab Juni 2021 ihr 3G-Netz abschalten.
Das gab das Unternehmen diese Woche bekannt. Damit wird das UMTS-Netz mit einer maximalen Datenrate von 42 Megabit pro Sekunde verschwinden. Das frei werdende Frequenzspektrum der dritten Mobilfunkgeneration soll dann für die modernsten Technologien verwendet werden, so Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner. Die verbliebenen Bereiche, die bisher über 3G, aber nicht über 4G versorgt sind, bekämen nun eine 4G-Versorgung.
Die Routerfreiheit gilt auch für Fiber-to-the-Home-Anschlüsse.
Das hat die Projektgruppe des Ausschusses Technische Regulierung in der Telekommunikation der Bundesnetzagentur in einem nun veröffentlichten Praxisleitfaden bestätigt. Damit ist auch bei FTTH, also dem Glasfasernetz bis in die Wohnung des Teilnehmers, die Anschlussdose der Netzabschlusspunkt. Zum Streit kam es, da Vodafone seine Definition des Netzabschlusspunktes durchsetzen und damit die Routerfreiheit beenden wollte. Dem hat die Bundesnetzagentur nun widersprochen.
Die US-Regierung will TikTok aus den App-Stores verbannen.
Apple und Google dürfen die Apps TikTok und WeChat ab morgen nicht mehr in ihren US-amerikanischen App-Stores anbieten. Eine entsprechende Anordnung hat das US-Handelsministerium am gestrigen Freitag erlassen. TikTok und WeChat werden von chinesischen Unternehmen betrieben. Die US-Regierung sieht dies als Sicherheitsrisiko. Die Apps könnten demnach Daten von US-Bürgern erheben und an chinesische Behörden weiterleiten.
Die Digitalisierung der Krankenhäuser soll vorangetrieben werden.
Dazu hat der Bundestag am Freitag einen Entwurf von CDU, CSU und SPD für ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz beschlossen. Für 3 Milliarden zusätzliche Euro aus dem Bundeshaushalt sollen demnach Krankenhäuser modernisiert werden. Das Geld soll vor allem in eine bessere digitale Infrastruktur der Kliniken sowie in moderne Notfallkapazitäten fließen.
Sternzeit, 19. September. Der Brandmeister mit himmlischen Instrumenten. Vor 250 Jahren kam in Vremen an der Wesermündung Johann Georg Repsold zur Welt. Nach einer Ausbildung in Wasserbau, Instrumentenkunde und Mathematik ging Repsold zunächst als Landvermesser nach Hamburg. 1798, im Alter von 28 Jahren, übernahm Johann Repsold eine leitende Stellung bei der Feuerwehr. Später unterstand ihm als Oberspritzenmeister das gesamte Löschwesen Hamburgs. Zu seinen Aufgaben gehörte das Herstellen technischen Geräts. Um die Werkstatt zu finanzieren, war es Repsold gestattet, auf eigene Rechnung feinmechanische Instrumente herzustellen. Seine Winkelmessgeräte, Mikroskope und Teleskope waren wegen ihrer exzellenten Güte heiß begehrt. Er schuf den Meridiankreis für die neue Sternwarte in Göttingen, deren Direktor Karl Friedrich Gauss er freundschaftlich verbunden war. Zudem baute Repsold für Gauss einen Heliotropen, ein Gerät für die Landvermessung. Den königlichen Hofastronomen Heinrich Christian Schumacher, der im damals dänischen Altona tätig war, belieferte er mit einer Vielzahl von Instrumenten. Johann Repsold hatte ein privates Observatorium auf dem Hamburger Stintfang, heute Standort der Jugendherberge. Später regte er die Gründung einer städtischen Sternwarte an. Der Senat genehmigte den Bau unter der Auflage, dass Repsold die Geräte liefere. Die Fertigstellung erlebte er nicht mehr. 1830 kam Johann Georg Repsold mit 49 Jahren bei einem Feuerwehreinsatz ums Leben. Seine Söhne führten die berühmte Werkstatt weiter.
Nach den Nachrichten geht es um Angst vor dem Shitstorm. Droht uns eine Cancel Culture? Das wird bei Streitkultur gefragt. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.